Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir hatten ein Wochenende, an dem wir sowohl die hohen Höhen als auch die tiefen Tiefen des französischen Vereinsrugbys kennengelernt haben. Finalwochenende bei den Frauen ist große, mit allem von U14 bis erste Liga, Zwangsabstiege, Rugby Festival in Donostia, San Sebastian, mit den Halbfinalspielen. Aber bevor wir zu all den Dingen kommen, fange ich vielleicht mal mit der frischsten Nachricht an, die ich habe, oder die wir haben. Xavier Garbajosa ist nicht mehr Cheftrainer von Lyon, kam jetzt am Montag rein, die Nachricht, dass er von seinen Aufgaben entbunden wurde. Ich denke nicht, dass das eine direkte Reaktion auf das verlorene Heimviertelfinale gegen Bordeaux ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gab jetzt schon die ganze Saison über, naja, nicht die ganze, aber so seit kurz vor Weihnachten kamen die ersten Gerüchte auf, dass Garbajosa selbst und sein Team, seine Mannschaft nicht unbedingt sehr gut miteinander auskämen, dass er die Kabine verloren habe, wie man so schön sagt. Ich habe den Gerüchten ehrlich gesagt nicht allzu viel beigemessen, weil die Resultate ja schon insgesamt sehr gut waren. Dritter Tabellenplatz am Ende, da kann man eigentlich nicht meckern. Als Verein, ja, bittere Niederlage. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber es ist ein Playoff-Spiel, da kann viel passieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Einzug ins Halbfinale eine so harte Grenze war, dass man darüber einen Trainer entlässt. Daher scheint einfach an diesen Gerüchten von dem Riss zwischen Mannschaft und Trainer einfach sehr viel mehr dran gewesen zu sein, als man erwartet hat. Ich meine, man muss auch vor allem sagen, das Playoff-Aus kam unter anderem, nachdem man den Stammspielmacher verloren hat. Und Lima Swanga hat von Anfang an nicht wirklich überzeugt, er hat auch in dem Spiel nicht überzeugt. Mit Leo Berdeux auf der 10 wäre es vielleicht anders ausgegangen. Gut, das ist jetzt alles konjunktiv, aber finde ich schwierig. Von daher, ja, muss man abwarten, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wen sie holen, um ihn zu ersetzen. Weil man muss ja schon insgesamt sagen, dass aktuell nicht allzu viele hochklassige Coaches oder namhafte Coaches auf dem Markt sind. Vielleicht auch noch so diese andere Seite der Medaille überlegen muss, okay, man entlässt ihn für wen. Aber das muss man abwarten. Vielleicht haben sie auch erstmal nur ein Interim Coaching Staff und holen jemanden nach der WM, wer weiß. Oder nächstes oder für nächste Saison. Das bleibt dann alles abzuwarten. Aber gut, so viel dazu. Ist auch noch sehr früh für Spekulation. Muss man einfach abwarten. Grenoble. Darüber hatte ich ja schon auf Instagram in meiner Story berichtet, wurden mit einem Punktabzug in die dritte Liga bestraft. Kurz nachdem sie zweimal den Aufstieg in die erste Liga verpasst hatten, einmal im Finale gegen Oyonnax und dann ein Relegationsspiel gegen Perpignan. Jetzt also statt eines Aufstiegs in die ersten, der zumindest vorläufige Abstieg in die dritte plus einem Punktabzug von 6 Punkten für die kommende Saison, beziehungsweise 4 Punkte Abzug mit 2 auf Bewährung, ist, ich meine, die DNACG kocht das Essen immer viel heißer, als es gegessen wird. Also vielleicht auch da ein kleines bisschen Piano, wie man so schon sagt. Die letzte Mannschaft, die wirklich, wo sie den Zwangsabstieg durchgezogen haben, war die Stade Sestarbe. Das ist jetzt, wann war das, 2016? Und es ist nicht so, als hätte es seitdem nicht diese Situation gegeben. Sie haben es nur danach nicht mehr wirklich durchgezogen bei höherklassigen Vereinen. Und Grenoble ist kein kleiner Verein. Sie sind kein großer Verein, aber sie sind kein kleiner Verein. Und auch die DNACG ist auch bekannt dafür, dass sie bei größeren Vereinen auch durchaus mal die Regeln sein lässt. Nimm mal den aktuellsten Vergleich, nämlich die Girondins von Bordeaux. Oder Girondins de Bordeaux, die ja vergangene Saison in die zweite Liga abgestiegen sind, in die Ligue 2 und den Wiederaufstieg übrigens auch verpasst haben, aufgrund einer wilden Szene, wo ein Ordner einen Gegenspieler geschubst hat und der mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus musste. Das Spiel wurde abgebrochen und Mikrofonhülle einmal runtergefallen. und das Spiel abgebrochen wurde und Bordeaux damit auf dem 3. Platz gelandet ist in der Ligue 1. Ja, nächste Saison stand 20 Teams nur noch 18, entsprechend bei 4 Absteigern, nur 2 Aufsteiger. Und damit bleiben sowohl die Girondins als auch Rekordmeister Saint-Étienne nächste Saison in der 2. Liga. Wird spannend. Wie dem auch sei, eigentlich, was ich damit sage, worauf ich hinaus wollte, ist, eigentlich hätte auch der SCGB in die 3. Liga runtergemusst. Das hat der Sprecher der DNACG ziemlich wortwörtlich gesagt, wenn es nicht die Girondins wären, wären sie jetzt in der 3. Liga. Und ich denke nicht, dass sie das wirklich durchziehen beim FCG. Grenoble hat, und das gehört zur vollständigen Geschichte dazu, diese Saison schon im Laufe der Saison schon die 5 Punkte Punktabzug gehabt. Und es war lange ein Mysterium, ob da überhaupt Einspruch gegen eingelegt wird. Unter anderem deswegen ist der Trainerstab jetzt zurückgetreten für die kommende Saison. Die hätten ja eigentlich noch lange Vertrag gehabt, aber Fabien Gengbacher meinte dann, also wenn der Verein sich nicht mal Mühe gibt, gegen solche Urteile Einspruch einzulegen, wofür machen wir das ja eigentlich alles? Und dass der FCG finanziell nicht besonders doll dasteht, ist auch nicht unbedingt das, was man als klassische Neuigkeit bezeichnen würde. Nachrichten, dass die Spieler auf Gehalt verzichten, die gibt es schon immer mal wieder auf Gehalt verzichtet haben. Diese Nachrichten kriegt man seit 3-4 Jahren fast jedes Jahr. Ja. Jetzt ist wohl ein neuer Investor eingestiegen, steigt im Falle eines Nichtabstiegs ein neuer Investor ein, der wohl im Laufe der Saison schon 4,5 Millionen Euro von seinem eigenen Geld reingesteckt hat. Muss man alles abwarten. Sie haben jetzt Montag das offizielle Urteil bekommen, werden am Freitag oder bis Freitag den Einspruch einlegen und dann am kommenden Montag, also am 19., die Verhandlung haben. Und dann bis dahin wird man nichts wissen. Das ist natürlich unglaublich schwierig für Spieler und Verein, dass sie nicht wissen, wo sie nächste Saison spielen, weil für die Spieler ist es unglaublich, die werden ja nicht in die 3. Liga mit runtergehen. Mit dem Gehalt, was sie haben, mit dem Gehaltsbudget, wenn sie nicht in die 3. Liga runter können, das wird eine Katastrophe, das wird nicht besser. Ja, also es ist schwierig. Und auf der anderen Seite der Geschichte, großer Profiteur könnte Carcassonne in der Theorie sein, die damit vom Abstieg verschont würden als 15. der aktuellen Saison. Auch da ist alles so ein bisschen in der Luft, weil finanziell steht auch der ÖSC nicht gut da. Am gleichen Tag wie das Urteil gegen Grenoble kam auch das Urteil gegen Carcassonne. 13.000 Euro Strafe und 4 Punkte Abzug plus 2 auf Bewährung. Das heißt, auch kommende Saison, nachdem man jetzt sein Kader für eine Drittligasaison umgestellt hat, also teure Spieler hat gehen lassen, den kleinen Exodus hatte, was den Kader angeht und für eine Drittligasaison rekrutiert hat, startet man also mit einem verschlechterten Kader und Punktabzug in die neue Saison. Ich sag mal, es macht den Abstiegskampf ein kleines bisschen weniger spannend. Muss man abwarten. Wie es da weitergeht, aktuell ist das der Stand der Dinge. Schwer zu sagen, was bei rumkommt. Weil unter normalen Umständen würde ich schon sagen, dass Grenoble in der Liga bleibt und vielleicht eine Geldstrafe kriegt und Punktabzug auf Bewährung vielleicht. Aber sie haben sich ja in den letzten Jahren schon immer wieder was geleistet und allein schon, dass in dieser Saison sie diesen Punktabzug hatten, ist schwer zu sagen und ich weiß auch nicht, ob wirklich ein neuer Investor alleine da die DNACG befriedigt, ob sie da sagen, ja, ne, meinethalben, aber habt irgendwann ist auch mal gut, ne, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt und dann nur weil jemand neu kommt und irgendwo Finanzgarantien gibt, das reicht irgendwann nicht mehr. Es ist aktuell wirklich schwer zu sagen, die DNACG ist da nicht unbedingt, es gibt da keinen Verlass auf diese Entscheidung und aktuell hängt alles in der Luft und das ist dann immer die negative Seite, die man im französischen Rugby hat. Auf der anderen Seite muss man dafür sagen, das ist so eine Situation wie in der Premiership, dass in einer Saison 3 Vereine aus dem Spielbetrieb rausfallen. Die hast du in Frankreich nicht. Das gibt's in Frankreich nicht. Oder zumindest nicht auf diesem hohen Niveau. Ja, auf unterstem Amateurniveau, klar, ja, natürlich. Aber auf Erstliganiveau hast du solche Situationen nicht. Weil es diese harten Kontrollen gibt, diese harten Strukturen gibt und wenn jemand nicht nachweisen kann, dass er die Saison finanzieren kann, Und das bedeutet auch nicht, dass ein Investor sagt, ja, ja, ich mach mal, sondern der Investor muss das Geld hinterlegen. Und die DNACG ist da wirklich vorsichtig. Nur mal als Beispiel zu geben, die Situation hatten wir in der Bonne damals, als Justin Harrison entlassen wurde, weil unter anderem die Auflage oder einer der Gründe, weshalb das mit der Lizenz teilweise so schwierig war für die kommende Saison, das hieß ja, also ihr müsst Reserven anlegen für ein schwieriges, für ein nicht favorables Urteil. Und zwar nicht, was den erwarteten Maximalausgang angeht. Also ich will jetzt keine, ich kann mich nicht mehr an die genauen Zahlen erinnern, aber ich glaube es, wenn ich mich richtig entsinne und lagelt mich bitte nicht darauf fest, hieß es, dass die Prud'homme, also das Arbeitsgericht in Frankreich, ihm im schlimmsten Fall bis zu 60.000 Euro zusprechen können. Und dass er gewonnen hätte, ist nicht so unwahrscheinlich, weil ja, klar, er hat sich nach allem, ich war ja nicht beim Training dabei, das war ja nicht mein Job. Ja, aber ich habe großes Vertrauen in die Leute, die sich geäußert haben, dass er die Spieler wiederholt rassistisch beleidigt hat und entsprechend als Trainer nicht mehr tragbar war, weil dieses Spiel auch nicht mehr für ihn spielen wollten. Was meiner Meinung nach auch einer der Hauptgründe ist, weshalb Narbonne damals abgestiegen ist. Das erste Mal. Aber ja, der Punkt war, Prud'homme, das Arbeitsgericht in Frankreich, ist sehr arbeitnehmerfreundlich, was ich individuell oder auf persönlicher Ebene ja sehr begrüße, aber auf professioneller Ebene schwierig. Manchmal 60.000 Euro, hieß es damals, könnten ihm zugesprochen werden. Jetzt musst du aber als Sicherheit nicht diese 60.000 Euro auf dem Konto haben, sondern die DNACG sagt, als Sicherheit musst du 180.000 Euro auf dem Konto haben. Das Dreifache. Und das macht es dann manchmal so ein bisschen schwierig, weil das, was sie von einem verlangen, ist nicht immer ganz rational. Und das, von daher ist es alles immer ein bisschen schwierig mit der DNACG. Im Fußball sind sie da deutlich weniger zimperlich, aber vielleicht auch, weil es, sag mal, na gut, jetzt kannst du natürlich darüber reden, über welches Niveau reden wir, weil ja auch bei den Girondins, die waren jetzt zu dem Zeitpunkt schon zweitklassig, haben sie es auch nicht durchgezogen. In der dritten Liga gab es dann jetzt in den letzten Jahren schon das ein oder andere Beispiel, FC Z, auch mal französischer Meister gewesen, nebenbei bemerkt, jetzt diese Saison keine Lizenz bekommen haben für die dritte Liga, also runter mussten. Der ASB Sie, die ja nach ihrer ersten und einzigen Saison in der zweiten Liga auf dem Abstiegsplatz beendet haben und dann von der DNACG direkt in die fünfte runtergeschickt wurden, da sind sie nicht ganz so zimperlich. Aber es ist, wie gesagt, schwierig, das im Vornherein zu sagen, wie die Berufung ausgeht. Bringen hier wahrscheinlich gerade rechtliche Begriffe oder juristische Begriffe durcheinander, aber schwer zu sagen im Vornherein, wie das ausgeht. Ist wirklich schwierig zu sagen, weil es da irgendwo wenig, mein Bauchgefühl sagt, sie bleiben in der Liga, aber wenn wir nächste Woche rausfinden, ist das nicht schön. Ich gehe mal davon aus, dass dann die Folge nächste Woche vielleicht auch erst am Mittwoch kommt. Wenn Montag die Verhandlung ist, kann es ja auch sein, dass das Urteil erst Dienstagabend kommt oder vielleicht auch erst Mittwoch. Das ist schon ein Thema, das ich ganz gerne, je nachdem wie es ausgeht, in der nächsten Folge auch mit behandeln würde. Also entsprechend die Folge nicht wie immer am Dienstag, sondern vielleicht auch erst am Mittwoch. Aber das müssen wir mal abwarten. Vielleicht mache ich auch zwei Folgen. Weil ich meine, auf der anderen Seite, das Hauptereignis am Wochenende ist natürlich trotz allem das Top-14-Finale. Da führt ja auch kein Weg dran vorbei, das ist das Hauptevent. Vielleicht mache ich auch zwei Folgen. Aber das überlege ich mir noch. Warte ich mal, wie das Urteil ausgeht. Vielleicht ist es auch komplett unspektakulär und sie sagen, 10.000 Euro Geldstrafe und sonst passiert nichts. Und dann finde ich, ist es auch nicht wirklich der Rede wert. Aber das schauen wir einfach mal. Ja, so viel zu dem Thema. Kommen wir zu den Dingen, für die wir eigentlich da sind. Den Rugby. Top 14 Halbfinale in der Real Arena in San Sebastian in Higualde, dem in Anführungszeichen spanischen Teil des Baskenlandes, in Donostia San Sebastian. Donostia, der baskische Name. Und es gab durchaus ein breites Rahmenprogramm mit Fanzones, mit allem drum und dran. Am Samstag gab es noch das Länderspiel zwischen Euskara, also dem Baskenland, und Catalunya, also Katalonien. Das Hausruf von den Basken gewonnen wurde, was mich auch durchaus überrascht hat, war ja zumindest in der spanischen Liga die katalanischen Vereine schon ein bisschen dominanter sind oder zumindest gefühlt, so hundertprozentig verfolge ich es nicht, aber hatte ich schon den Eindruck, wenn ihr Experten für spanischen Rugby seid, korrigiert mich da gerne, wie gesagt, es ist nicht das, was ich als mein Fachgebiet bezeichnen würde. Ja, aber haushoch haben sie es gewonnen. Dann war eigentlich ganz schön und dann die Atmosphäre, die Videos, die ich gekriegt habe, mit baskischem Liedgut, Hegoak, was vor Anstoß gesungen wird, was bei zumindest bei Aveyron Bayonnais üblicherweise nach dem Spiel gesungen wird. Ein gar nicht mal so altes baskisches Lied, das unter der Franco-Diktatur geschrieben wurde. In einer Kneipe wurde der Liedtext, wenn ich mich recht entsinne an die Geschichte, auf einer Serviette festgehalten. Wenn du einen Vogel hast und ihm die Flügel stützt, dann gehört er nicht dir. Du hast nur einen Vogel, der nicht fliegen kann. Die Message oder die Kernaussage des Liedes findet der Grund natürlich, dass unter der Franco-Diktatur oder der faschistischen Diktatur damals sowohl den Basken als auch den Katalanen ja ihre Sprache verboten wurden. Und die Aussage eben, wenn ihr uns unsere Sprache verbietet, macht uns das nicht zu Spaniern, sondern nur zu Basken, die kein Baskisch sprechen, soll heißen, man kommt nicht aus seiner eigenen Haut raus. Ne? Und um jetzt mal einen sehr unpassenden Vergleich zu ziehen, das galt auch für Racing, eine der schlechtesten Defensiven der Liga. Definitiv die schlechteste Defensive in den Playoffs, beziehungsweise die schlechteste Defensive aller Teams in den Playoffs. Es war keine spannende Partie am Freitagabend gegen Toulouse. Die Partie, die gar nicht so verkehrt angefangen hat, frenetische erste 10 Minuten. Du dachtest, ja, doch, das könnte Spaß machen heute. Und dann Toulouse, die auf, ich will nicht lügen, 34-0 weggerannt sind. und dann irgendwo dachte schon, okay, das wird ein zu 0 Spiel. Okay. Zur Halbzeit 17-0 oder so. Nee, 20-0. Zur Halbzeit. Und dann, ja, wurde es nicht besser, noch zwei Versuche, dann 34-0 und dann der Ehrenversuch durch Gael Ficou, der ja auch mal ursprünglich bei Toulouse angefangen hat, aus einer eigentlich sehr vielversprechenden Kontersituation für Toulouse, die aber in der 22 von Racine nach dem Konter den Ball verlieren und auf der Gegenseite dann den Versuch kassieren, hinterher noch ein Versuch von Ibrahima Diallo, aber das dann trotzdem nur Ergebniskosmetik, wie man so schön sagt. Der größte Sieg, den es jemals in einem Halbfinale in der französischen Liga gab. 27 Punkte Unterschied gab es bisher noch in keinem Halbfinale. Das war schon sehr, sehr dominant, was Toulouse veranstaltet haben. Wenig überraschend, sie waren die haushohen Favoriten für dieses Spiel. Es hätte durchaus ein bisschen spannender sein dürfen, aber es ergibt halt auch irgendwo Sinn. Ich meine, Toulouse waren Tabellenerster mit haushohem Vorsprung. Haben ja die Saison, wenn man jetzt mal das Finale der Tabcotors mal außen vor lässt, haben sie bei den Männern und Jungs fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Die einzige Altersklasse, wo sie nicht französischer Meister geworden sind, ist, glaube ich, die U14. Das müssten sie gegen Castres verloren haben. Was natürlich auch bitter ist gegen den Lokalrivalen. Aber ansonsten haben sie ja alles gewonnen. U23-Finale oder Espoir-Finale jetzt gegen Bordeaux am Wochenende. Beides Teams, die Narbonne verloren haben übrigens, in der U23. Gegen einen Drittligisten. Oder gegen die Nachwuchs eines Drittligisten. Möchte ich nicht zu sehr auf die eigene Schulter klopfen. Hauptsächlich, weil ich nichts damit zu tun hatte, aber ist für Narbonne nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Wie dem auch sei, es ist jetzt nicht überraschend, dass Toulouse vor allem in der Breite, ich meine, es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, nachdem man dann auch Ange Capuozzo und Jaminet, du hast drei Fullbacks auf höchstem internationalen Niveau und dann bleibt dir am Ende nur Thomas Ramos übrig, bei dem gar nicht klar war, ob überhaupt bleibt. Eigentlich wollte er ja nicht verlängern, weil er ja doch sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen hat. Tja, so kann es gehen. Thomas Ramos selbst sicherlich muss ich glaube ich keine Gedanken machen, ob er zur WM fährt oder nicht. Jemand, der auf höchstem Niveau 15 und 10 spielen kann, ich glaube, der findet Platz auf jeder Bank. Für Racine kommt jetzt ein relativ großer Umbruch. Nicht nur, weil Finn Russell den Verein verlässt ohne Titel, kann man schon sagen. Es ist letzten Endes auch, der Sturm von Racine wurde komplett überpowered. Und dann hast du eben hinterher einen Spieler, wie Finn Russell, der an 80% aller Versuche des Vereins beteiligt war. Wenn der keine Bälle kriegt, mit denen er was machen kann, naja, kann auch er nichts aus dem Hut zaubern. Stuart Lancaster wird Ende der Woche in Paris erwartet und für die Saisonvorbereitung, für die Vorbereitung der kommenden Saison. Er hat sicherlich keine kleine Aufgabe vor sich. La Rochelle waren auch sehr, sehr dominant in ihrem Halbfinale gegen Bordeaux. Nicht überraschend, ich meine, von den letzten 5 Spielen haben sie 4 gegen Bordeaux gewonnen. Ja, 6, von den letzten 6 haben sie 5 gewonnen, jetzt mit dem Halbfinale noch dazu. Ein Spiel, das nicht unbedingt den Unterhaltungswert eines Toulouse Racing hatte. Viel Gekicke. Der Plan von Bordeaux, den sehr physischen Sturm von La Rochelle, wenn ich das mal so politisch korrekt formulieren darf, komplett auszupowern, hat nicht unbedingt viel gebracht. 21-0 zur Halbzeitpause, 21-3 zur Halbzeitpause, Entschuldigung. Dann ist nicht mehr viel passiert. Bordeaux, die sich durchaus Chancen hatten, sich noch ein bisschen ranzukämpfen, aber nicht wirklich nutzen konnten. Die vielleicht die spannendsten Aussagen, formulieren wir es so, die spannendsten Aussagen auf Seiten von Bordeaux nach dem Spiel waren eigentlich die von den Interimstrainern, dass sie fest überzeugt sind, mit Christophe Rios hätten sie dieses Spiel gewonnen, wegen der schlechten Resultate entlassen wurde im Herbst. Wobei Frédéric Charrier und, mir ist der Name von seinem aktuellen Co-Trainer entfallen. Ja, scheinbar wirklich große Dinge auf Christophe Rios halten. Beide wechseln ja für die kommende Saison zu Clermont und in Rios neuen Trainerstab. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich in der Form unterschreiben würde. Ich glaube, in der Form, in der sie am Anfang der Saison waren, bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt in die Playoffs gekommen wären. Aber gut, La Rochelle als amtierender und frisch gekrönter Europameister, waren haushohe Favoriten für diese Partie. Wir haben das Finale gekriegt, das alle wollten, Toulouse-La Rochelle, am kommenden Samstag um 21 Uhr. Das ist das Spiel, das alle wollten, und ich bin froh, dass wir es gekriegt haben. Toulouse hat von den letzten 8 Spielen 7 gewonnen, wobei das letzte Duell zwischen den beiden von La Rochelle gewonnen wurde, 30-7, Anfang des Jahres, im Januar. Aber es ist das Spiel, das alle haben wollten. Von daher wird man sich da nicht beschweren. Kommen wir noch zu den Frauen. Bordeaux waren Ausrichterin dieses Finals. 5 Jahre nach ihrem Aufstieg in die erste Liga. Nachdem sie letzte Saison schon so als Geheimfavoritinnen gehandelt wurden, waren sie dieses Jahr schlicht und ergreifend Favoritinnen vor der Saison. Ich, oder für mich zumindest, sie wurden allgemein hin als gesetzte Halbfinalistinnen gehandelt. Ich hatte sie schon im Finale gesehen, wobei man es bei Playoffs ja nie wirklich weiß. Ich bin froh, dass es bestätigt ist, weil ich muss ganz offen sagen, ich habe durchaus einiges an Sympathie übrig für das Stade Bordelais. Aber es ist natürlich unglaublich bitter für Blagnac. Das dritte Finale in Folge verloren. Es ist bitter. Aber es ist natürlich, es spricht halt irgendwo Bände, ne, dass von den letzten 5 Partien, die die beiden Teams gegeneinander, war es das dritte Spiel, das sie gegeneinander gespielt haben, in den letzten 5 Jahren, seit dem Wiederaufstieg und davor, zwischen dem letzten Duell, zwischen Blagnac und Bordeaux, das war 10 Jahre her. es ist wild, diese unglaubliche Entwicklung, die Bordeaux hingelegt hat. Und sie haben von 2 Faktoren unglaublich profitiert, nämlich zum einen Großstadt, und zum anderen, naja, 3 Faktoren eigentlich. A, Großstadt, B, keine wirkliche Konkurrenz in der Region, weil C, AS Bayonne davor in der letzten Saison aufgehört haben. Sonst wäre man an Spielerinnen wie Carla Abez wahrscheinlich nicht rangekommen oder zumindest nicht so schnell. Davon haben sie schon massiv profitiert, und das ist der große Unterschied zu Blagnac, die fast ihr gesamtes Team selbst ausgebildet haben. Ich meine, prominente Ausnahme in dem Fall, oder prominente Ausnahmen, Gabriel Vernier und Emilie Boulard, die nicht aus Blagnac kommen, aber sonst natürlich trotzdem Verein, der sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eben sehr auf den eigenen Nachwuchs setzt. Für mich auch irgendwo sehr sinnbildhaft dieser erste Versuch von Blagnac, die ja zwischenzeitlich 20-3 geführt haben, Dieser erste Versuch, der so wunderbar vorbereitet wurde von Coco Lindelof, die da à la Mathieu Bastereau, wir erinnern uns, sie ist Prop und sprintet da wie ein Mathieu Bastereau durch die Lücke und spielt einen herrlichen Offload, der dann zum Versuch führt. Sie hatten das Spiel in der Hand. Es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, wie sie dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Ja, versteht mich nicht falsch. Bordeaux hat einen unglaublich dominanten Sturm. Fast ausschließlich mit Nationalspielerinnen. Es ist ein unglaublich dominanter Sturm. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre Blagnac irgendwo. Es ist ja nicht so, als wären sie niemand. Von daher ist das Ganze schon ein bisschen schwierig für Blagnac. Ich finde es unglaublich bitter. Wie gesagt, 20-3 geführt. Dieses Spiel darfst du eigentlich nicht aus der Hand geben. Finale, dass du so geführt, indem du so führst. Und dann am Ende, 2 Minuten vor Ende, dann auch diesen letzten Versuch zum 27-23 zu kassieren, ist bitter. Ist unglaublich bitter. Aber Blagnac hat da den riesen Nachteil. Toulouse direkt vor der Nase. Macht halt schon einen großen Unterschied, ne? Du bist halt in einer ständigen Konkurrenzsituation im Gegensatz zu Bordeaux. Das muss man dann eben auch irgendwo mit einkalkulieren. Man darf gespannt sein, wie es im Blagnac weitergeht, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie auch nächstes Jahr wieder im Finale stehen. Ich denke, dass sie vielleicht die ein oder andere Spielerin an Toulouse verlieren werden, die mit neuem Trainerstab in der kommenden Saison sicherlich auch die ein oder andere Position nachbesetzen müssen und in einer Liga, in der kein Verein professionell spielt, bietet sich natürlich an zu rekrutieren bei Vereinen, bei denen die Spielerinnen nicht umziehen müssen. Daher mal schauen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Von allem anderen abgesehen natürlich trotzdem herzlichen Glückwunsch an Bordeaux. Verdient. Auch verdient der Sieg von den Pink Rockets von Stade Français, die den Zweitligatitel geholt haben und es gibt endlich eine Antwort darauf, wer aufsteigt und das ist nur Stade Français, nicht auch La Rochelle, die im Finale verloren haben. Es ist eigentlich schon skandalös, dass man diese Informationen nirgendwo findet, wer aufsteigt oder nicht. Selbst die Vereine haben das nicht kommuniziert, wie die Aufstiegsregelung ist. Aber ich glaube, sie wussten es selber nicht. Der große Unterschied zwischen den beiden Vereinen, natürlich irgendwo La Rochelle, die ähnlich wie Blagnac sehr viel aus dem eigenen Nachwuchs hochholen und Stade Français, die immer als Zweitligaverein 4 aktuelle Nationalspielerinnen aus 15er und 7er Programmen auf dem Feld stehen hatten. Das ist schon ein Unterschied. Es war kein überraschendes Ergebnis in der Form. 22-3 sicherlich eindeutiger als nötig gewesen wäre. Für mich, ich freue mich einfach, dass es vielleicht jetzt dann doch ein Spiel mehr gibt, das regelmäßig gestreamt wird. Und auf YouTube finde ich dann doch deutlich praktischer als auf Facebook, wie es Montpellier zum Beispiel macht. Ich bin nicht so alt, aber ich bin zu alt, um noch Facebook zu benutzen. Es tut mir leid. Ist ein bisschen schwierig, aber gut. Wie dem auch sei. Samstag um 21 Uhr, also das Top-14-Finale, zu schauen, mindestens live auf TV St. Monde, da natürlich mit französischem Kommentar, ich bin mir nicht sicher, wo es sonst noch läuft. Ich freue mich in jeden Fall sehr darauf. Toulouse-La Rochelle ist das Spiel, auf das wir gehofft hatten. Es dürfte, glaube ich, ein sehr großes Spiel werden, mit zwei Teams, die durchaus auch sehr offensiv spielen können. Ich hoffe, dass sie es auch tun werden. Sie haben beide in den Halbfinalen gezeigt, dass sie auch durchaus gewillt sind, in den Playoffs den Ball hin und her zu werfen und durch die Gegend zu werfen. Von daher hoffe ich, dass das auch im Finale der Fall sein wird. Wenn ja, könnten wir ein spektakuläres Spiel bekommen. Ich hoffe sehr darauf. Und wir reden in jedem Fall nächste Woche darüber. Bis dahin wünsche ich in jedem Fall eine schöne Zeit und bis dahin, tschüss.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.